Wenn eigentlich nichts mehr geht.
Der Steuerpodcast von Streckmark Schwedhelm.
Mein Name ist Markus Wollweber.
Mein Name ist Burkhard Binnewies.
Bei uns gibt's spannende Diskussionen,
spannende Themen,
spannende Persönlichkeiten aus dem steuerrechtlichen Bereich.
Finden wir heraus, was vielleicht doch noch geht. Wir begrüßen heute Professor Dr. Ferdinand Kirchhoff. Und ich nenne nur zwei seiner herausragenden Positionen. Einmal Emeritus der Juristischen Fakultät der renommierten Ebert-Karls-Universität in Tübingen und natürlich auch Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts AD. Und als Fundstück der Woche, ich darf es heute vorwegnehmen, hat uns Herr Kirchhoff das Grundgesetz mitgebracht. Denn der 23. Mai 2024 nähert sich. Und am Donnerstag feiern wir 75 Jahre Grundgesetz. Ich habe in einer Umfrage gelesen, dass 80% der Bürgerinnen und Bürger mit dem Grundgesetz etwas Positives verbinden. Da kann man fast von Verfassungspatriotismus sprechen. Lieber Ferdinand, haben wir aus der Geschichte gelernt?
Also da bin ich mir ganz sicher. Sowohl als 1948 das Grundgesetz konzipiert wurde, Der Herrn-Chiemseer Entwurf, das, was der Parlamentarische Rat beschlossen hat, das war eine bewusste Absetzung von den Dingen, die in der Weimarer Zeit und in der NS-Zeit passiert sind. Und ich glaube, wir können auch sagen, 1989, als die ehemalige DDR-Bürger zu uns kamen, die wollten in erster Linie das Grundgesetz mit den Bürgerfreiheiten. Und die hatten gelernt vorher, dass unser System besser ist. Das ist auch eine geschichtliche Erfahrung, die das Grundgesetz jetzt mitprägt.
Es geht ja direkt am Anfang mit einem Paukenschlag los. Und gerade auch das setzt sich ab von der Weimarer Verfassung, in dem in Artikel 1 Absatz 1 Satz 1 des Grundgesetzes steht, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und auch als junger Jurist, auch in der Ausbildung, ich habe bis heute keinen besseren Rechtssatz gelesen als diesen.
Ja, Burkhard, das ist natürlich der Angelpunkt des Ganzen. Eine Verfassung muss zwei Dinge regeln. Einmal die Staatsorganisation, das sind bei uns die Artikel 20 folgende, und einmal das Verhältnis des Bürgers, der Gesellschaft zum Staat, das sind bei uns die Grundrechte. Und dass das Ganze mit diesem Satz, die Menschenwürde ist unantastbar, startet, zeigt ganz deutlich, was der ganze Staat soll, was sein Zweck ist. Das war ja mal ursprünglich vorgeschlagen worden, dass dort stehen sollte, der Staat ist für den Menschen da, nicht der Mensch für den Staat. Und dann hat man diese andere, viel bessere Formulierung gefunden. Und das ist die Basis für unser ganzes Staatsverständnis. Das ist die Basis für unsere Grundrechte, die ich dann im Artikel 2, Freiheitsrechte im Artikel 3, Gleichheitsrechte, und dann in die speziellen Freiheits- und Gleichheitsrechte auffächern. Also dieses Fundament möchte ich fast genial nennen. Es ist auch von anderen Verfassungen nachher übernommen worden, Burkhard. Du musst immer sehen, unsere Verfassung, wir reden immer vom Glücksfall. Ich sage immer, die ist ein Hit. Und zwar auch ein Exporthit. Der ist uns sozusagen aus den Händen gerissen worden nach 1989. Ob sie in Südafrika sind, ob sie in Spanien sind, ob sie in den östlichen EU-Ländern sind, Mitgliedstaaten sind, der Grundrechtsteil vor allen Dingen und der Staatsfundamentalnormenteil unserer Verfassung war ein Exportartikel, der gerne und übernommen wurde.
Jetzt haben wir ja im Grundgesetz zum einen die Grundrechte, die grundrechtsgleichen Rechte und dann auch immer wieder Rechtspositionen, die insbesondere auf politisches Betreiben dann in den Verfassungsrang gehoben werden, also zum Beispiel den Tierschutz oder eine ja seit über 20 Jahren anhaltige Diskussion über Kinderrechte. Nun wissen wir alle als Juristen, dass zum Schutz beispielsweise von Kindern eher eine ganze Armada von Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts ergangen sind. Meine Frage, ist es dann mehr Symbolgesetzgebung, solche Rechte von Verfassungsrang expressis verbis in das Grundgesetz aufzunehmen? Oder hat das tatsächlich einen wie auch immer gearteten Mehrwert?
Sie wollen wahrscheinlich darauf hinaus, ob wir unsere Grundrechte erweitern sollten, den Text ändern.
Genau.
Kann man sehr deutlich am Artikel 6 zeigen, also der Schutz der Kinder. Da steht drin, dass die Eltern für die Kinder verantwortlich sind, dass der Staat ein Wächteramt hat und dass alles zum Kindeswohl, am Kindeswohl orientiert sein muss. Das haben wir in einer breiten Rechtsprechung aufgefächert. Und es ist vor 2, 3 Jahren diese Überlegung aufgekommen, Kinderrecht ins Grundgesetz. Es ist auch ein Vorschlag gemacht worden, der zeigt aber, dass man damit wenig weiterkommt, wenn man den Text noch weiter vergrößert. Erstens wird er nur redundant. Und zum Zweiten, zum Beispiel in diesem Entwurf steht drin, im ersten Satz, dass die Grundrechte der Kinder zu schützen und zu achten sind. Frage, was soll das? Dass die Grundrechte zu achten sind und zu schützen sind, ist selbstverständlich. Da brauchen wir nicht mal einen Artikel, der das nochmal sagt. Also man hat hier etwas in guter Absicht ins Grundgesetz reinbringen wollen, was aber nur nachher zur Verwirrung führt, weil jeder Interpret, auch der Richter, fragt, was soll denn dieser Zusatz? Das muss doch was bedeuten. Und dann gilt der Satz, der mein Vorgänger in meinem Dezernat in Karlsruhe gesagt hat, Udo Steiner, wer Verfassungsrecht sät, wird Rechtsprechung ernten. Das heißt, dann wird das Ganze unübersichtlich, wird erweitert da, wo man es gar nicht wollte. Also ich würde deshalb das nicht tun. Unsere Grundrechte sind so knapp formuliert, fast spröde mit kargem Text, dass sie Raum lassen für Modernisierungen, für Anwendungen in neuen Situationen, die man 48, 49 gar nicht dachte. Also mein Grundsatz ist eigentlich Hände weg vom Grundgesetz, wenn es nicht unbedingt notwendig ist zu ändern.
Das ist ganz spannend aus meiner Sicht, diese spröde, fast karge Formulierung, die ja für Neuerungen Platz lässt. Das ist ja auch etwas, was Recht generell leisten sollte. Und daran schließt auch direkt meine nächste Frage. Wir haben ja sozusagen fast eruptive technische Umbrüche derzeit mit künstlicher Intelligenz. Und das hat aus meiner Sicht auch unmittelbar in naher Zukunft grundrechtsrelevant. Also nehmen wir die Steuerverwaltung, die jetzt schon normale Software einsetzt zum Erlass von Steuerbescheiden und in sehr naher Zukunft in der Lage sein wird, Steuerbescheide komplett mit KI erstellen zu können. Das ist die überaus spannende Frage, welche Schranken setzt möglicherweise hier das Verfassungsrecht und daran anschließend vielleicht die noch spannendere Frage. Es wird in baldiger Zukunft auch möglich sein, gerichtliche Entscheidungen, nehmen wir zum Beispiel die erstinstanzliche Entscheidung eines Amts- oder Landgerichts, komplett durch KI zu ersetzen. Technisch ist das denkbar. Werden da, also es wird eine spannende Diskussion sein, abzuwarten, ob und welche Grenzen dort gesetzt werden.
Also im Endeffekt muss in einem Rechtsstaat, der der Menschenwürde verpflichtet ist, immer ein Mensch, sei es Beamter oder Richter, eine staatliche Entscheidung verantworten. Vor allen Dingen natürlich, wenn es um die Auslegung von unbestimmten Rechtsbegriffen geht, wenn es um die Ermittlung der Tatsachen, vor allem innerer Tatsachen geht, wenn Ermessen und Ähnliches da ist. Das haben wir übrigens EG-rechtlich mittlerweile auch schon geregelt, wo vorgeschrieben ist, dass letzten Endes immer ein Mensch darüber gehen muss. Es ist, wenn wir jetzt mal an die Haltung, an die Tätigkeit der Verwaltung denken, sicher unproblematisch, wenn wir Legal Tech einsetzen bei einfachen Haftungsfällen, Ausrechnen von Steuern, also die Höhe der Umsatzsteuer, wenn man einmal die Bemessungsgrundlage hat, die auszurechnen, das ist sicher kein Hexenwerk, da hätte ich keine Probleme. Aber in dem Moment, wo bewertet wird, wo es auch um Schicksale von Menschen geht, also auch von der Bedeutung eines Verwaltungsaktes für den Bürger her, da müssen Menschen eingreifen. Und man muss ja immer eins sehen, wenn wir irgendwie EDV einsetzen, sei das KI oder auch die klassische EDV, das läuft ja immer mit Algorithmen. Und Algorithmen sind Regeln. Und wir kennen die Regeln nicht. Die sind ja nicht mehr in eine Sprache gefasst. Das hat ein Programmierer gemacht. Der ist gar nicht demokratisch legitimiert. Wir wissen nicht, was der gemacht hat. Sich solchen Regeln zu unterwerfen, ist in einem Rechtsstaat, auch in einer Demokratie und in einem Rechtsstaat, wo ich Grundrechte habe, wo ich erwarte, als Mensch behandelt zu werden, eigentlich schwer erträglich. Also letzten Endes zur Unterstützung von der Abfassung von Urteilen, vom Erlass von Verwaltungsakten, ja, aber das letzte Wort muss der Mensch haben, auch als staatlicher Entscheider.
Ich habe der Einführung eben entnommen, dass wenn wir den Grundrechtskatalog betrachten und insbesondere auch die Stellung der Grundrechte, die ja eine völlig andere ist, als sie in der Weimarer Verfassung war, das ist ja eine der Lehren, die auch gezogen wurde, wir doch relativ wenig Änderungsbedarf haben. Ich habe jetzt vor zwei Tagen noch in einer Zeitung gelesen, dass in Artikel 3 ausdrücklich die Diskriminierung in Form der Altersdiskriminierung niedergeschrieben oder die Verhinderung der Altersdiskriminierung niedergeschrieben werden müsste. Das erschließt sich mir überhaupt nicht, weil da ist der Artikel 3 absolut ausreichend und auch erschöpfend. Also müssen wir uns davor gerade in dem Grundrechtsteil verwahren, dass der letztlich verwässert wird, weil das eben dann letztlich die Entwicklung auch auf künftige gesellschaftliche Entwicklung eher einschränkt, als dass es künftige gesellschaftliche Entwicklungen möglich macht, durch das Grundgesetz mit dem Grundgesetz zu verarbeiten, so wie wir gerade auch über die KI gesprochen haben. Ich habe auch eine Frage in dem Zusammenhang, da spielen natürlich die eigenen Werte, das eigene Gesellschaftsbild auch für einen Richter natürlich eine große Rolle. Ein kleiner Blick hinter die Kulissen. In den Beratungen knallt es da schon mal, weil ganz unterschiedliche Wertesysteme und Wertvorstellungen der Richter aufeinanderprallen?
Also Burkhard, ich nehme mal die erste Frage. Die Grundrechte nochmal. Wir sollten sie in diesem kargen Text belassen. Einmal, es gibt eine ausgefeilte Rechtsprechung, natürlich in erster Linie aus Karlsruhe dazu. Wollte ich an dem Beispiel Kindeswohl Artikel 6 Grundgesetz darstellen. Wir brauchen dort keinen weiteren Text, von dem man nachher nicht mehr zurückkommt. Da kommt man nicht mehr von runter, wenn sich die Gesellschaft, die Situation ändert. Denken wir beim Artikel 6 auch Ehe und Familie. Familie, das war früher die leiblichen Eltern, die Kinder. Heute Patchwork-Familien, also alles, was unter einem Dach langfristig zusammenlebt, ist etwas salopp gesprochen Familie. Das ist auch gut so. Und ein karger Text erlaubt auch, auf neue Situationen zu reagieren. Wir sprachen eben davon, wie die technische Entwicklung war. 48, 49, da war in der Telekommunikation sozusagen die Highlights der Fernschreiber und das Bagatelltelefon. Und heute haben wir Internet, heute haben wir KI, heute haben wir soziale Medien und so weiter. Wenn man damals im redundanten Text bestimmte Techniken festgeschrieben hätte, dann kämen wir mit dem Grundrecht heute, mit dem Mediengrundrecht heute nicht mehr zurecht. Da man das nicht getan hat, nehmen wir aus dem Grundrecht das Schutzziel, den Schutzgegenstand und übertragen es auf die neuen Dinge. Also Recht auf informelle Selbstbestimmung und auch dieses Recht auf Integrität und Zuverlässigkeit informationstechnischer Systeme. Also vulgo PC-Grundrecht. Das können wir übersetzen. Man dachte damals nicht daran, der Text gibt die Schutzrichtung, den Gegenstand vor und also bleibt das Grundgesetz modern. Das war der eine Teil der Frage. Der andere, ob es im Senat knallt. Also da sitzen 8 Profis, die wissen, dass das Argument zählt und dass, sagen wir mal, die Lautstärke oder die Stimmgewalt nicht entscheidend ist. Also da geht es sehr nüchtern zu, da wird Pro und Contra abgewogen und da sind, ich würde sagen, in 95-98% der Fälle die Auslegungsergebnisse auch ziemlich klar. Da gibt es Nuancen. Dass man völlig unterschiedliche Vorstellungen hat, gibt es eigentlich sehr selten. Wenn, dann wird dieser Konflikt ausgetragen, aber rational und vernünftig und nachher wird abgestimmt. Also ich habe gehört, dass früher mal die Türen geknallt hätten und dass man etwas erregt war. Vielleicht hat das Gericht da auch gelernt. Tun wir nicht mehr.
Das Wahlverfahren richtet sich im Endergebnis ja nach politischem Proporz. Und dieses Wahlverfahren hat nach meinem Eindruck aber nie dazu geführt, dass da Parteipolitik betrieben wird, nicht ansatzweise, sondern eher im Gegenteil. Je nachdem, von welcher Richtung man benannt wurde und dann auch gewählt wurde, habe ich den Eindruck, haben sich die Richter doch deutlich davon distanziert, was dem Bundesverfassungsgericht ja auch hohe Anerkennung gebracht hat. Mhm. Nicht nur das Grundgesetz ist sehr beliebt in der Bevölkerung, bei den Bürgerinnen und Bürgern, sondern als Verfassungsorgan steht das Bundesverfassungsgericht, glaube ich, auf der Beliebtheitsskala ganz oben. Wie ist das bis heute gelungen, dass man sich von irgendwelchen politischen Strömungen, Richtungen, die einen benannt haben, dann doch losgelöst hat?
Ich glaube, der Erfolg liegt daran, dass man eine Zweidrittelmehrheit für die Wahl der Verfassungsrichter braucht. Also man sagt, die verfassungsändernde Mehrheit ist eine Zweidrittelmehrheit, also sollen die Interpretatoren der Verfassung, die Verfassungsrichter, auch mit Zweidrittelmehrheit gewählt werden. Das ist der Legitimationsgedanke dahinter. Und der praktische Effekt ist, wenn du mit Zweidrittelmehrheit wählst, dann musst du immer die Opposition in der Praxis mit ins Boot nehmen. Also nicht wie in anderen Staaten, wo so ein Beutesystem mit der Präsident oder die Regierungsmehrheit im Parlament bestimmt, wer Verfassungsrichter wird, sondern das wird jeweils immer abgesprochen. Und das führt schon im Vorfeld dazu, dass man Kandidaten nimmt, von denen man weiß, dass die Gegenseite in Anführungszeichen, also dass die, die vielleicht andere politische Ansichten haben, die Fraktionen, dass die damit einverstanden sein können. Es führt eigentlich zu ausgewogenen Wahlen. Und ich bin auch der Meinung, in der langen Geschichte seit 1951 ist kaum mal eine Wahl ausgegangen, dass man sagt, hätte man doch lieber einen anderen gewählt. Wenn einer gewählt ist und kommt in den Senat und hätte vor, ein politisches Programm oder seine Vorstellung von Grundrechten dem Senat sehr progressiv vorzugeben oder gar durchzusetzen, das lässt sich nicht durchsetzen. Da sitzen 7 andere Richter, die das Grundgesetz kennen, die wissen, wie die Rechtsprechung sich weiterentwickelt, die gerade für politische Überlegungen sofort eine Argumentation verlangen, die verfassungsdogmatischer Art ist. Also das lässt sich einfach nicht durchsetzen. Und wer da irgendwie als Parteisoldat ankommen will, der macht das einmal und nie wieder. Der verliert ja seine Reputation im Senat.
Jetzt brauchen wir im Ausland gar nicht so weit zu gehen, beispielsweise nach Polen oder Ungarn, wo ja die Unabhängigkeit der Verfassungsgerichte bedroht ist oder zum Teil auch stark ramponiert und beschädigt. Darüber ist ja auch die Diskussion bei uns in den letzten Monaten recht stark entbrannt. Sie gab es in der Vergangenheit auch schon zuweilen, aber derzeit wird sie sehr intensiv geführt. Was wäre aus Ihrer Sicht erforderlich oder ist es überhaupt erforderlich, dass wir die Verzahnung von Bundesverfassungsgerichtsgesetz und Grundgesetz anders sortieren oder was wären konkrete Schutzmaßnahmen, um die Unabhängigkeit des Bundesverfassungsgerichts auch in Zukunft zu verteidigen?
Also diese Diskussion ist zwar jetzt gerade wieder hochgekommen, aus bekannten Ereignissen oder auch Befürchtungen. Ich würde darauf gar nicht so sehr eingehen, sondern ich würde sagen, das ist eine über Jahrzehnte schon besprochene Frage. Also bei mir in der Verfassungsprozessrechtsvorlesung kam immer das Wort offene Flanke des Bundesverfassungsgerichts, ist das Bundesverfassungsgericht, also das einfache Gesetz, was ich mit einfacher Mehrheit ändern kann. Das war damals eine akademische Überlegung. Jetzt haben wir Wahlorgane, Bundestag und Bundesrat, die vielfältiger sind in der Besetzung. Ich meine nicht eine bestimmte Partei, sondern auch, wenn wir statt einem 2- oder 3-Parteien-System plötzlich ein 5- oder 7-Parteien-System haben, dann ist es gut, wenn man das Bundesverfassungsgericht stabilisiert. Deshalb wäre ich mittlerweile der Meinung, wir sollten einige der Regeln in die Verfassung nehmen. Das ist einmal über die Amtszeit und Wahl der Verfassungsrichter. Das ist zweitens, dass die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, wie es heißt, Gesetzeskraft haben. Bei dem Wort könnte man bleiben, obwohl das nicht ganz glücklich gewählt ist. Und drittens, da bin ich allerdings in meiner Ansicht sehr weitgehend. Wir haben gesehen, mit welch einfachen Regeln man ein Gericht lahmlegen kann. Also es gab ja zum Beispiel in Polen den Vorschlag, das Gericht darf die Beschwerden nur in der Reihenfolge ihres Eingangs entscheiden. Wenn das Parlament ein Gesetz erlässt, von dem es befürchtet, dass es in Karlsruhe gekippt wird, muss es nur schnell vorher irgendwelche 400 Verfassungsbeschwerden einlegen. Dann ist das Gericht lahmgelegt, wird erst diese 400 Verfassungsbeschwerden abentscheiden müssen, bis es zur 401. nämlich dem Gesetz kommt. So können Sie Prüfungen aus der ganzen Legislaturperiode raushalten. Da sollte man etwas machen. Es gibt noch andere Prozessregeln, die ein Gericht sehr stark behindern können. Deshalb ist meine, ich gebe gern zu weitgehende Ansicht, wir sollten sagen, wenn das Prozessrecht geändert wird, geht das nur mit Zustimmung des Gerichts. Der Gedanke ist nicht so revolutionär. In der Notstandsverfassung steht das zum Beispiel drin für den Notstandsfall. Und es ist ja ein Verfassungsorgan, was dann mitwirken würde. Und außerdem ist die Praxis bisher in der Gesetzgebung immer gewesen, bevor man etwas ändert, fragt man in Karlsruhe an, was die Richter dort meinen. Aber wie gesagt, der letzte Vorschlag ist eine sehr weitgehende Meinung. Mir wäre das wichtig, weil es so viele Prozessregeln gibt, mit denen man ein Gericht stören kann. Und man kann nicht jedes einzelne in der Verfassung festschreiben.
Das bringt mich auf einen Gedanken. Gerade so, wir bringen 400 Verfassungsbeschwerden auf den Weg und die 401. ist dann eine wirklich relevante. Die Verfahrensdauer in Karlsruhe ist ja sehr lang. Wir erfahren das auch gerade im Steuerrecht. Da ist jetzt das Bundesverfassungsgericht an dieser Entscheidung oder diesen Entscheidungen nicht schuld, dass er so lange gedauert hat, sondern die Instanzgerichte ganz genauso. Über die Körperschaftssteuerreform 1999, 2000, da gab es Übergangsregelungen, die verfassungsrechtlich angegriffen wurden von Beginn an. Und 2015 gab es die erste Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts dazu. Dann eine Ende 2022 veröffentlicht, zwei Anfang 2023 veröffentlicht. Also 24 Jahre nachdem das Gesetz in Kraft getreten wurde, welches angegriffen wird, kommt die Entscheidung, ja, da sind Teile dieser Regelung verfassungswidrig und nur ganz wenige profitieren natürlich noch davon, weil nur ganz wenige 24 Jahre lang Rechtsbehelfe durchhalten. Macht es vor dem Hintergrund Sinn, von 2 Senaten auf 3 Senate aufzustocken?
Also einmal zu der Überlegung, dass Karlsruhe langsam entscheidet. Burgess, das stimmt schlicht gesagt nicht. Über 80% der Verfassungsbeschwerden werden im ersten Jahr entschieden. Wenn man das nächste Jahr dazu nimmt, sind wir, glaube ich, über 90%. Und man muss immer sehen, um ein Verfahren, es dreht sich um Verfahren, die oft sehr grundsätzlich sind, wo die Gegenseite gehört werden muss, wo Gutachten erstattet werden. Wenn Gutachten erstattet wird, dann heißt es immer, wir brauchen 3 Monate dazu. Das müssen Sie der Gegenseite geben. Dann kommt das Gegengutachten und so weiter. Das heißt, die die wenigen Verfahren, die länger sind als 2 Jahre, da liegt es meistens daran, dass der Streit mit der Überlegung, dass die Gegenseite Stellung nehmen muss, sehr ausgedehnt ist. Was du genannt hast, das sind ganz exotische Zahlen. Das sind Ausreißer.
Klar.
Normalerweise geht das sehr schnell. Also ich würde sagen, was das Bundesverfassungsgericht angeht, ist man grundsätzlich sehr schnell. Die zweite Frage, 3. Senat. Ich würde es nicht tun. Wir haben jetzt schon große Aufmerksamkeit der Frage gestellt, ob die Rechtsprechung der beiden Senate auseinandergeht. Also es sind ja 2 Senate, sind völlig unabhängig von, sind ja im Grunde genommen 2 Gerichte unter dem Namen Bundesverfassungsgericht. Der Grundrechtssenat und der Staatsorganisationsrechtssenat. Und wenn die über Fragen entscheiden, die gemeinsam sind, dann ist die Gefahr, dass diese Rechtsprechung auseinanderdriftet. Und da tragen wir große Sorge, dass das nicht passiert, bis hin zu Plenarentscheidungen, die nicht geliebt sind, aber die hin und wieder ja auch mal vorkommen. Und ein 3. Senat würde das nur noch schwieriger machen. Und wir haben ja auch Möglichkeiten, prozessualer Art, um die Fülle der Verfassungsbeschwerden zu bewältigen. Also 10.000 Eingänge und 16 Richter, die das dann bewältigen müssen. Es gibt ja schon Mechanismen, Kammern, Vorbereitung durch Mitarbeiter und so weiter. Also ich glaube nicht, dass wir noch einen 3. Senat haben sollten.
Vielleicht nochmal etwas Grundsätzliches. In der Präambel ist ja von Gott die Rede. Und es ist natürlich unbestritten ein christliches Menschenbild, welches dem Parlamentarischen Rat vor Augen schwebte, als das Grundgesetz geschrieben wurde. Gleichzeitig soll das Grundgesetz dafür sorgen, dass Kirche und Staat getrennt sind und der Staat insoweit neutral ist. Sind wir vor dem Hintergrund dass doch das christliche Menschenbild gesellschaftlich doch immer weiter in den Hintergrund zu treten scheint, da noch modern und zutreffend und richtig aufgestellt?
Also einmal christliches Menschenbild. In der Präambel steht in der Verantwortung vor Gott und den Menschen. Ich meine, das könnte ein Hindu oder ein Moslem genauso akzeptieren. Also es ist mir die Frage, dass die Atheisten sagen, das gehört da nicht rein. Das christliche Menschenbild haben wir sicher, was den Sozialstaat angeht, der kommt von der katholischen Soziallehre zum Beispiel, der schwingt da mit. Das christliche Menschenbild schwingt sicher mit. Artikel 6, Ehe und Familie, auch in der Religionsfreiheit, überhaupt in den Freiheitsrechten, die sind ja, man kann sagen, westlich zivilisatorischer Prägung, aber diese ist eben auch von einem bestimmten Religionsverständnis geprägt. Andere Frage ist es, Trennung von Kirche und Staat. Da haben wir die bekannte Lösung, dass wir die Weimarer Reichsverfassungsartikel 136 folgende einfach übernommen haben. Da gibt es Altbestände, die ich auch nicht so gerne sehe oder die ich aufgelöst sehe. Also zum Beispiel gerade die Ablösung der Last nach Artikel 138 WRV, die aus bekannten Gründen bis jetzt noch nicht gekommen ist. Aber dass man bei uns sagt, Staat und Kirche wären zu eng beieinander, das glaube ich nicht. Wir erleben ja gerade einen unglaublichen Loslösungsprozess, der nicht von staatlicher Seite kommt, der nicht von kirchlicher Seite kommt, sondern der aus der gesellschaftlichen Seite kommt. Und da gilt wieder mein Satz, lassen wir das Grundgesetz, es ist modern genug im Text, dass wir es darauf anpassen können.
Jetzt ist ja Verfassungsrecht, insbesondere auch Staatsorganisationsrecht, und gibt ja insbesondere den Rahmen für unsere föderale Struktur vor. Wenn man heute Umfragen macht, gerade wenn es zu Krisen kommt, wird ja auch immer wieder bemängelt, der Bund müsste eigentlich sehr viel mehr Zuständigkeiten haben, um durchzuregieren. Andererseits ist ja von den Vätern des Grundgesetzes und eben auch von dem Hintergrund, dass damals die Besatzungsmächte drauf geschaut haben, sehr wohl das föderale System stark ausgeprägt worden, um die Entscheidungsinstanzen auf viele Schultern zu verteilen. Wenn wir mal, das ist jetzt wirklich sehr fiktiv, die politischen Hürden beiseite wischen könnten, wie sähe heute ein modernes System aus der Neusortierung der föderalen Struktur? Wären wir wirklich gut beraten, sehr viel mehr an Zuständigkeit in Berlin abzuladen?
Also das würde ich nicht tun. Ich würde den Föderalismus aufrechterhalten, weil er die Identifizierung des Bürgers mit dem Staat verbessert, weil er Sach- und Ortsnähe der Entscheidungen garantieren kann. Dieses soziologische Gesetz, das immer die größere Einheit mehr Kompetenzen kriegt, das führt natürlich auch, um es ganz deutlich zu sagen, zu viel Unfug. Also ich kann mal so sagen, wir brauchen in Bayern kein Deichgesetz und in Mecklenburg-Vorpommern sind Regelungen über die Bergwacht vielleicht auch nicht angebracht. Also wir sollten die Kirche im Dorf lassen und dort entscheiden, wo man betroffen ist, wo man die Kenntnisse hat. Und mein Konzept wäre, das war auch das Konzept der Föderalismuskommission, die sich mit dem Grundgesetz ja sehr intensiv beschäftigt hat, dass wir mehr Probleme haben, die Kompetenzen zu entflechten, dass wir mehr den Föderalismus verraten, weil zu viel aneinander hängt. Sie wissen ja, wenn zwei entscheiden und es ist gut, dann waren es beide. Wenn zwei entscheiden und es wird nichts, dann war es keiner. Das ist also so ein Konzept der Verantwortungslosigkeit, falls man das als Konzept bezeichnen darf. Ich würde entflechten und ich würde deutlich Aufgaben wieder nach unten geben. Wir haben dem Bund bereits so viele Aufgaben zugestanden, dass wir den Föderalismus ja nur noch in der Exekutive haben, in der Gesetzgebung fast nicht mehr. Und, das ist jetzt der Blick in die Finanzverfassung, der Bund hat sich auch sogar ausdrücklich in der Verfassung etliche Kompetenzen zur Finanzvergabe reserviert, wo er keine Sachkompetenzen hat. Das ist fatal für einen Föderalismus, das ist fatal für die Selbstständigkeit der Länder.
Zur Finanzverfassung vielleicht noch zwei Aspekte. Einmal seit, ich glaube, mehr als 20 Jahren sagt die Finanzwissenschaft und die Steuerrechtswissenschaft, weg mit der Gewerbesteuer. Und Sie ist so für die Kommunen so wichtig wie nie zuvor, weil immer noch die Haupteinkunftsquelle der Kommunen. Und das Zweite, die im Moment ja sehr intensiv diskutierte Schuldenbremse. Gibt es Anlass, an beidem etwas zu ändern?
Also von der steuerlichen Belastung und von der Ähnlichkeit der Steuern her ist die Gewerbesteuer natürlich, ich möchte es mal dezent ausdrücken, ein Exot in diesen Steuerarten. Deshalb ist die immer etwas vorsichtig zu beäugen. Da würde ich persönlich gerne was ändern. Auf der anderen Seite, wenn ein Drittel der Einnahmen der Kommunen aus der Gewerbesteuer kommen, dann darf man denen nicht einfach dieses finanzielle Bein wegschlagen. Also nochmal kreative Kraft des Faktischen. Wir müssen jetzt überlegen, wie wir da rauskommen. Es gibt da ja auch Konzepte zu. Vielleicht müssen wir mehr auf die Grundsteuer sehen und können da von der Gewerbesteuer runtergehen. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Die Gewerbesteuer empfinde ich aber auch als die Steuerart, die am wenigsten in unsere sonst recht systematische Steuerverteilung und auch Steuererhebung passt. Also insofern teile ich da deine, sagen wir mal, negativen bedenkenden Gefühle. Zur Kreditbremse, die haben wir jetzt Gott sei Dank im Grundgesetz. Und der Staat klagt immer, er hätte zu wenig Geld. Und er hat von Jahr zu Jahr mehr Geld, dieses Jahr auch wieder. Und wenn ich heutzutage lese, es wären 700 Millionen oder auch 2 Milliarden weniger, dann sind das immer die Steuerschätzungen, die verglichen werden. Dann war die Steuerschätzung halt falsch. Ich muss die Ist-Zahlen vergleichen und das steigt immer an. Also unser Staat hat genug Geld. Das ist das eine. Er will es nur nicht sparsam ausgeben. Das heißt auch, dass sich mal alte Aufgaben, die nicht mehr wichtig sind, abbauen. Also Besitzstände an Haushaltspositionen abbauen. Das wäre mir wichtig. Und da muss man immer sehen, es ist ja in der Demokratie eigentlich beachtenswert. Wir haben Wahlen, Legitimation auf Zeit, 4 Jahre. Und wenn wir Kredite aufnehmen, dürfen wir das länger. Es geht immer über Legislaturperioden. Das ist auch eine Frage an der Demokratie. Wenn ich einen 30-jährigen Kredit aufnehme, dann habe ich im Grunde genommen schon die nächsten 8 Bundestagsperioden verpflichtet zur Rückzahlung. Ist das noch mit dem Mandat auf Zeit zu vereinbaren? Das ist das eine. Und das zweite, das wissen wir alle, die Kredite von heute sind die Steuern von morgen. Wir belasten kommende Generationen damit, weil wir jetzt angeblich was ganz Wichtiges haben, was es sonst noch nicht gab. Damit nehmen wir Kredite auf und lassen kommende Generationen dafür bluten. Und wir wollen doch Generationengerechtigkeit haben, nicht nur im Klimaschutz, sondern vielleicht auch finanziell. Und drittens, ein Staat mit hohen Krediten wird irgendwann handlungsunfähig. Man sieht das deutlich am Anleihemarkt. Der Bundestag soll doch eigentlich gesellschaftliche Konflikte normativ entscheiden, so im Sinne eines unabhängigen Schiedsrichters oder eines ehrlichen Maklers. Wenn der Staat hoch verschuldet ist, ist er nicht mehr unabhängig, der wird zum Akteur. Der ist interessiert an niedrigen Zinsen, an billigem Geld. Dann kommt er in eine ganz schiefe Situation, wo er selber beteiligt als Akteur. Und so hat man sich Demokratie eigentlich nicht vorgestellt.
Vielleicht noch eine kurze Anschlussfrage. Weil das Haushaltsurteil dafür auch so prädestiniert ist.
Also ein Haushaltsurteil machen Sie?
Das vom letzten Jahr. Ne? Also jetzt wegen der Schuldenbremse, wo die Mittel aus dem Corona-Fonds umgeswitcht wurden auf den Klimatransformationsfonds.
Ja.
Die namhaftesten Verfassungsrechtler hatten sich ja vorher die Finger wund geschrieben, dass wenn das gemacht würde, dies verfassungswidrig wäre. Und man hat es einfach trotzdem gemacht. Wundert man sich dann aus der Sicht eines ehemaligen Verfassungsrichters oder ist man da abgeklärt? Oder wenn wir mal spekulieren, was ist eigentlich was war das Motiv der Politik, dass sie glaubt, damit durchzukommen? Weil es war ja vorher schon schwarz auf weiß geschrieben, dass es so nicht funktionieren wird.
Also was das Motiv der Politik war, müssen Sie Politiker fragen. Das möchte ich auch nicht in Ihren Köpfen reinsehen. Aber was ich wohl sehe, Politik darf ja mutig sein, darf die Grenzen der Verfassung austesten. Das gehört dazu. Die Verfassung ist der offene Rahmen und da soll sich die Politik drin bewegen. Man hat große Freiheit und Einschätzungsermessen und Legislativprärogativen, alle diese Dinge. Nur, wenn eine Verfassung wieder auf der Hand liegt, wenn es nicht nur Finanz- und Verfassungsrechtler sagen, sondern wenn der Bundesrechnungshof in etlichen Denkschriften sagt, das geht so nicht, was ihr macht, ist verfassungsrechtlich unzulässig. Und zwar mit sehr deutlichen Worten, also auch deutlich sagt, verfassungswidrig. Und der Bundesrechnungshof ist ja sonst nicht als Behörde bekannt, die mit starken Worten arbeitet. Dann hätte das der Politik schon mehr zu denken geben müssen. Und dann auch das Verfahren selber hat ja erkennen lassen, wie das Gericht darüber denkt. Also spätestens da hätte man einlenken müssen. Aber vielleicht ist die Berliner Welt auch manchmal ein Mikrokosmos, der sich abschottet und Signale von außen nicht wahrnimmt, auch wenn sie sehr dringlich umstritten sind.
Ich glaube, vor dem Hintergrund ist es auch eine weise Entscheidung, dass das Bundesverfassungsgericht nicht am Ort der Bundesregierung angesiedelt ist. Weder damals in Bonn noch heute in Berlin, sondern auch diese räumliche Distanz, die tut dem Ganzen, glaube ich, auch gut. Vielleicht zum Schluss eine Frage, ist das Demokratieprinzip ausreichend verankert im Grundgesetz? Oder brauchen wir beispielsweise Bürgerentscheide auf Bundesebene?
Ist ja sehr umstritten. Also wir haben das Demokratieprinzip natürlich ausreichend verankert mit der parlamentarischen Demokratie. Da ist gar keine Frage. Es ist mehr die verfassungspolitische Frage, ob wir jetzt mehr direktdemokratische Elemente einführen sollten. Ich bin sehr dafür, dass man 48, 49 sagte, unmittelbare Volksabstimmungen möchten wir nicht, zumal das ja meistens Abstimmungen über Personen waren und nicht über Sachfragen. Das verstehe ich. Aber nun sind 75, 80 Jahre ins Land gegangen. Wir haben eine andere Bevölkerung, ist politisch interessierter, sensibler, ich würde auch sagen kenntnisreicher. Die Demokratie hat sich fest etabliert. Da meine ich, da sollte man doch mehr zulassen als dieses berühmte Kreuzchen alle 4 Jahre. Also ich zum Beispiel wäre sehr dafür, dass wir bei Verfassungsänderungen oder bei Abgabe von Hoheitsrechten an die EU, dass wir da die Bevölkerung fragen, wie das in einzelnen Landesverfassungen vorgesehen ist. Die hessische hat das zum Beispiel keine Verfassungsänderung ohne Zustimmung des Volkes. Was wir nicht machen sollten, diese naive Vorstellung, der unmittelbaren Demokratie aus dem Volk herauskommt, ein Gesetzentwurf, der ist formuliert und dann stimmen wir ab. Das ist so nicht. Da stünden Verbände, Lobbyisten dahinter, die das irgendwie machen. Was mir vorschwebt, ist eine Verbindung von der professionellen Politik, stabil, mit Augenmaß, wo man das politische Geschäft kennt, was zu machen ist, mit der unmittelbaren, direktdemokratischen Legitimation, also eine Referendumsdemokratie. Due conformis, das Parlament macht ein Gesetz und das Volk kann zustimmen oder ablehnen. Dann haben wir direkte Demokratie und parlamentarische Demokratie miteinander verzahnt. Dann würde auch dieser Vorwurf, dass die unmittelbare Demokratie zu heftigen Ausschlägen neigt, und sozusagen Eintagsfliegen produziert auf Verfassungsebene, dass das nicht vorkäme. Also ich wäre Verfechter dieser Referendumsdemokratie. Da sollten wir mal was tun.
Ja, und das wäre ja auch ein Weg, mehr Demokratie zu wagen, in Anführungszeichen. Aber die tagespolitischen Entscheidungen, die dann häufig in einem Abwatschen der Regierung ganz einfach endet, das jedenfalls nicht einem Bürgerentscheid zu überlassen, sondern nach einem ordnungsgemäßen Gesetzgebungsprozess oder auch verfassungsändernden Gesetzgebung, dann die Bürger und Bürgerinnen zu fragen, ist das auch unabhängig von der Wahl alle 4 Jahre in eurem Sinne, ja oder nein?
Ja, das meine ich. Da sollten wir mit einsteigen. Wenn die parlamentarische Beschlussfassung geschehen ist, ist ja auch die öffentliche Diskussion schon da. Also es geht in die Öffentlichkeit, man fragt, was ist richtig, machen die das richtig, Parlament achtet schon auch vorher darauf, was vielleicht das Volk sagen wird. Also unmittelbare Demokratie als Fleet in Being ist was ganz Gesundes, siehe Schweiz. Und ich glaube, das wäre zum Wohle des Ganzen. Und mir ganz wichtig, unmittelbare Demokratie führt ja den Bürger auch in die Verantwortung und wieder mehr zum Staat hin, das ist mein Staat. Und wenn die Bevölkerung auch mal entschieden hat, was ich nachher nicht als optimal erweise, dann trägt sie auch die Verantwortung. Dann kann man nicht aufs Parlament schimpfen und sagen, wir haben es ja selber gemacht.
Also wenn ich unsere Diskussion zusammenfasse, glaube ich, ist es auf den Punkt gebracht, wir können dem Grundgesetz zum 75. Geburtstag herzlich gratulieren, auch wenn wir kleinere Wünsche für die Zukunft an das Grundgesetz haben. Ist das richtig so?
Burkhard, das würde ich voll unterschreiben. Der Hit ist gut. Es ist seit 75 Jahren ein Hit und das wird auch sicher gut so weitergehen.
Lieber Ferdinand Kirchhoff, lieber Herr Professor Dr. Kirchhoff, lieber Herr Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts AD, ganz herzlichen Dank für dieses interessante Gespräch.
Habe ich gerne getan. Ein Thema, was mir am Herzen liegt. Dankeschön.